Guten Morgen auch von meiner Seite her. Wir sind heute im zweiten Teil vom Vater Unser in der Reihe von der Bergpredigt. Und wir schauen uns noch mal kurz an und dann werden wir das gerne noch gemeinsam beten. Und es fängt mit der Anrede an: Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Davon haben wir letzten Sonntag gehört, kann man auf unserer Homepage nachhören. Und heute wird es ganz persönlich davor ging es immer auf Gott zu schauen. Und jetzt geht es um unser tägliches Brot, gib uns heute. Ganz arg gebetet, meine Frau war nicht da. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Da geht es um Beziehung zwischen Gott und Gott. Und dann, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Das habe ich in Klammern gesetzt, weil es auch später dazugekommen ist. Das wurde dann ziemlich schnell zu einem Gebet, zu einem Lobpreis. Und die enden in der Bibel immer mit einer Lobeshymne. Deswegen ist es da reingekommen. Aber es ist ganz klar, wenn man das anschaut, ganz klar später dazugefügt worden. Steht es doch nochmal auf, dann werden wir das gemeinsam beten und dann werde ich rein. Ich werde den Ton wegnehmen, dass man mich nicht so hört. Danke, Jesus, für dieses Gebet und ich bete darum, dass du mir jetzt hilfst, dieses Wort auch auszulegen. Amen. Wenn man vor dem Vater Unser liest, was da steht, da heißt, denn beim Beten sollt ihr nicht leere Worte aneinanderreihen wie Heiden, die Gott nicht kennen. Sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Macht es nicht wie sie, denn euer Vater weiß, was ihr braucht und zwar schon bevor ihr ihn darum bittet. So, jetzt haben wir hier drei Bitten und kurz davor schreibt Jesus oder sagt Jesus, ich brauche dir gar nicht bitten, weil ich weiß sowieso, was ihr braucht oder euer Vater im Himmel weiß, was ihr braucht. Und trotzdem schreibt Jesus oder sagt Jesus, wir sollen ihn darum bitten. Und ich glaube, es geht um Beziehung. Es geht darum nicht, wir müssen uns jetzt ganz kräftig anstrengen und das ganz oft beten, dass es ja irgendwie passiert, sondern es geht um Beziehung, zu wissen, von wem wir die Sachen bekommen, von was wir haben. Aber ich komme da noch später darauf ein, aber es widerspricht sich nicht. Und das Erste eben ist unser täglich Brot, gib uns heute. Und ich glaube, es geht um allgemeine Versorgung und es geht auch um Beziehung. Denn alles, was wir brauchen, kommt von Gott, von Jesus. Und wir sollen darum bitten. Und Jesus selbst sagt, er ist das Brot des Lebens. Also alles, was wir brauchen, alles, was wir benötigen an Essen, an Nahrung, an Wohnen, an alles überhaupt, kommt von Jesus. Und es ist ein Gebet, wo wir jeden Tag brauchen, weil die Erfahrung ist, wir machen uns ganz schnell Sorgen, ganz schnell, wie wird es sein? Und Jesus sagt, unser tägliches Brot, es ist ein Gebet für heute, was wir heute brauchen. Darum soll man auch beten. Jesus ist heute da und er gibt dir heute das, was du brauchst. Widerspricht sich nicht mit dem weise zu sein, zu sparen, vorausschauen. Da gibt es andere Bibelstellen, das ist gut. Aber es geht darum, zu wissen, alles, was ich heute brauche, kommt von Jesus. Und alles, was ich brauche, ist schlussendlich Jesus. Und es geht einfach um Beziehung, zu wissen, ich brauche Jesus jeden Tag. Ich brauche ihn nicht erst übermorgen, sondern ich brauche ihn heute. Und das bewusst zu wissen, einfach. Und wir haben vor ein paar Wochen Erntedank gefeiert und es war dann auch nochmal klar, alle Begabungen, alles, was wir können, alles kommt vom Herrn. Und es ist eben auch wichtig, die Begabungen, Gott hat uns Begabung geschenkt, hat uns einen Beruf geschenkt und die soll man auch einsetzen. Also die Sachen, die wir tun, verwende Gott, damit wir uns auch ernähren können. So heißt zum Beispiel in 2. Thessalonicher 3,10, denn schon damals, als wir bei euch waren, haben wir euch den Grundsatz eingeschärft, wenn jemand nicht arbeiten will, so soll er auch nicht essen. Es geht darum, Gott verwendet unsere Arbeit und es geht darum, wir sollen unsere Kraft, unsere Energie auch dazu verwenden, um unser Lebensumstand einfach zu organisieren, dass wir uns ernähren können, dass wir die Familie ernähren können, aber wohl mit dem Wissen, es ist nicht ich, weil ich so doll bin und so viel kann, sondern weil Gott Begabungen und Möglichkeiten geschenkt hat, dass ich Geld verdienen kann. Und es geht ja ziemlich, wenn man so in den Medien liest, so ziemlich viel Angst um. So die Welt geht unter, beziehungsweise viele junge Leute gehen auf die Straße, weil sie für die Umwelt demonstrieren, weil sie Angst haben, in ein paar Jahren gibt es nichts mehr zu essen, dann gibt es keinen Sommer und Winter mehr, ist alles zu spät. Und es ist gut, auf die Schöpfung zu schauen, das ist wichtig. Aber wir brauchen keine Angst zu haben, denn es heißt in 1. Mose 8, von jetzt an gilt, solange die Erde besteht, nie werden aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Gott wird uns, bis er wiederkommt, wird er uns versorgen. Da brauchen wir uns wirklich keine Sorgen zu machen. Und es ist unsere Aufgabe, auf heute zu schauen und natürlich auch auf Ressourcen und alles aufzupassen. Aber wir müssen keine Angst haben. Und ich weiß nicht, ich kriege auf Facebook kriege immer wieder so Werbung eingespielt, wenn man so Videos anschaut. Und ich habe jetzt auch vom Osso ein Video zugeschickt bekommen. Da gibt es so eine, von einer gewissen Bank, wenn man da jetzt irgendwas abschließt, kann man jetzt sich so einen Implantat reinmachen lassen in die Hand. Da kann man die Türe ganz leicht aufsperren und wieder zusperren, ohne dass man einen Schlüssel braucht. Und die sagen, das ist eine total tolle Sache. So, wenn ich sowas sehe oder wenn andere Leute das sehen und die wissen von der Bibel her, das wird dann irgendwann ein Zeichen geben und dann heißt es in der Bibel, nur wer dieses Zeichen hatte, konnte kaufen oder verkaufen. Dieses Zeichen bestand aus dem Namen des ersten Tieres oder der Zahl für diesen Namen. Und da kann man sich dann schon irgendwie Sorgen machen. Man merkt so, was fängt da jetzt an? Man kann sich das mittlerweile gut vorstellen und dann, ich habe jetzt erst kürzlich eine Wohnung renoviert und sowas und andauernd war meine Karte gesperrt, weil die nicht so darauf eingerichtet war, dass sie so viel Geld ausgibt und musste dann immer zur Bank. Aber es ist relativ schwierig, aber ich bin nicht drauf gekommen, wenn meine Karte nicht funktioniert, bin ich ausgeliefert. Also da geht gar nichts, gell? Da kann ich nichts zahlen und nichts. Und dann, das ist echt frustrierend. So, gell? Und wenn dann eine Zeit kommt, wo man dann, die das Zeichen nicht tragen wollen und wie wird es dann sein? Wie wird Gott uns versorgen? Und da gilt trotzdem das Gebet, unser tägliches Brot gib uns heute. Und Gott wird auch in der Zukunft uns versorgen, auch wenn wir uns das nicht vorstellen können, wenn man vielleicht denkt, wie soll das gehen? Aber Gott wird uns da durchtragen, weil er ist unser Versorger, nicht die Umstände der Welt, nicht mein Bankkonto, nicht die Umstände. Natürlich müssen wir weise sein, um das geht es gar nicht, aber ich weiß, Jesus ist mein Versorger und er gibt mir alles, was ich brauche. Und das ist auch nochmal dieses Urvertrauen von, ich darf das beten. Jesus sagt, betet das, weil ich weiß, alles, was ihr braucht, alles, was ihr benötigt, an Beziehungen und Essen, ich gebe es euch. Und darum sage ich zu euch, bitte betet für euer tägliches Brot, weil ich liebe es, euch zu beschenken und zu versorgen. Auf seine Art, vielleicht nicht immer so, wie wir uns das vorstellen, aber er versorgt. Und deswegen ist dieses Gebet auch so wichtig, dass wir wissen, woher alles kommt, was wir brauchen. Und auch in der Zukunft brauchen wir uns keine Sorgen zu machen. Die nächste Bitte ist, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Ich glaube, dieses Gebet ist genauso wichtig wie das vorhergehende Gebet mit dem täglich Brot. Weil Vergebung vom Vater, von Jesus und zu den anderen ist lebensnotwendig. Denn wenn wir keine Vergebung erfahren, wenn wir mit unserer Schuld leben und wenn Leute uns Schmerzen zugefügt haben und wir ihnen nicht vergeben, macht uns das kaputt. Es wird uns zerstören und es ist so wichtig, dass wir diese Sachen nicht rumtragen. Und dieses Gebet, vergib uns unsere Schuld, ist auch der Weg, dass wir Beziehung zum Vater haben können. Und da gibt es in 1. Johannes 1,9 steht, doch wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Also das ist eine Verheißung, ein Versprechen. Gott vergibt alles. Wir können vor Gott stehen, weil Jesus für unsere Sünden gestorben ist. Und der nächste Schritt ist, oder das heißt nicht, ich vergebe meinen anderen, damit Gott mir meine Sünden vergibt, sondern ich habe dieses Riesengeschenk erfahren. Gott hat mir alle meine Sünden weggenommen. Natürlich vergebe ich auch meinem Nächsten, weil ich so dankbar bin, was Jesus für mich getan hat. Und ich weiß, es ist relativ schwierig. Ich weiß, wenn Leute kommen, mich verletzen, es passiert eine Schuld. Ich kann nicht sagen, passt schon, ist nicht so schlimm, weil Jesus selber sagt, es passt nicht, es ist wirklich schlimm. Also wenn ich jetzt jemanden einen Kratzer in mein Auto reinmacht, dann kann ich nicht sagen, ja, passt schon. Nicht so schlimm, das lassen wir einfach bleiben. Weil wenn man das einfach bleiben lässt, dann fängt mein Auto zum Rosten an. Hier mit so viel Salz relativ schnell und mein Auto wird relativ schnell kaputt. Wenn wir jetzt sagen, meine hat mich halt beleidigt oder ist halt mit mir ungerecht umgegangen, ah, das passt schon, ist nicht so schlimm, das halte ich schon aus und sowas, dann belügt man sich selber, weil man geht kaputt. Da kommen nachher so Sachen rein, wo man innerlich bitter wird, wo man nicht frei ist und man wundert sich vielleicht, warum bin ich so und es schmerzt und man ist nicht in der Berufung drinnen, wie Jesus einen haben möchte. Darum sagt er, und auch wir vergeben unseren Schuldigern und es geht darum, dass du nicht kaputt gehst. Und Jesus hat es nochmal genauer erklärt mit Petrus. Das war kurz vor der Kreuzigung und Jesus hat seinen Jüngern die Füße gewaschen. Und Petrus wollte das erst ja gar nicht. Er hat gesagt, nein, das will er nicht. Und dann hat er es verstanden, er wollte doch. Und dann hat er gesagt, dann wasch meinen ganzen Körper. Und dann hat Jesus gesagt, nein, das brauchst du gar nicht. Dann hat er gesagt, Jesus erwiderte, wer ein Bad genommen hat, ist ganz rein, er braucht sich später nur noch die Füße zu waschen. Wenn wir Vergebung erfahren haben, sind wir vor Gott rein. Und später werden wir immer wieder Fehler machen, Sünde machen, andere Leute verletzen. Wir sind vor Gott gerecht, aber es geht darum, immer unseren Haushalt, immer unsere Füße sauber und rein zu halten. Und es ist so wichtig, wenn wir das nicht leben, nicht machen, nicht tun, dann zerstört es eben. Und deswegen ist Deswegen ist es nicht egal, wie Leute mit dir umgehen, sondern es ist wichtig, dass man Schuld ausspricht und sagt, ja, es war schlimm, es hat mir wehgetan, aber im Namen Jesus vergebe ich dir. Und ich habe gemerkt, in Seelsorgengesprächen, auch wenn wir beten, das auszusprechen, fällt den Leuten richtig schwer. Auch im Gebet, die sagen, ah, ist nicht so schlimm, ah, passt schon, Jesus, hast du es gesehen, es ist in Ordnung. Ich sage, nein, schau es genau an und dann sagen wir wirklich, er ist schuldig geworden, weil, Punkt, 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 aber, oder in Jesu Namen spreche ich Vergebung aus. Und so könnt ihr ein Leben leben, das frei ist für Beziehung. Gott will, dass unsere Seele und unser Mensch frei ist und es geht nur, wenn wir in Vergebung leben, aber auch den anderen Vergebung zusprechen, weil sonst sind wir einfach Gefangene und das Leben ist nicht das, was Gott vorgesehen hat und ist zerstört. Das nächste ist, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Diese Stelle hat schon für viel Diskussionen gesorgt. Sogar der Papst hat sich eingeschalten, hat ein Statement dazu abgegeben, weil es geht immer um die Stelle dann in Jakobus 1, Vers 13. Da heißt, doch wenn jemand in Versuchung gerät, Böses zu tun, soll er nicht sagen, es ist Gott, der mich in Versuchung führt, denn so wenig Gott selbst etwas Böses verführt werden kann, so wenig verführt er seinerseits jemanden dazu. Wie kriegen wir jetzt diese Stelle zusammen? Wie kann man das verstehen, wenn es hier steht, und führe uns nicht in Versuchung, und dann heißt in Jakobus, er führt nicht in Versuchung. Was ist da los? Wenn man das Wort Versuchung genauer anschaut, dann geht das Wort in zwei Richtungen. Einerseits Versuchung einer Prüfung, um denjenigen wirklich zu Fall zu bringen, also wirklich man will zeigen, dass der andere Fehler hat, oder eine Versuchung oder eine Prüfung zu schauen, ob es da Fehler gibt oder nicht. Aber es geht nicht darum zu zerstören, sondern einfach herauszufinden, was falsch ist. Und wenn man dann in der Bibel schaut, gibt es immer verschiedene Stellen über verschiedene Versuchungen. In der Bergpredigt davor gibt es ja die Stelle, wenn dich dein Auge verführt, dann reiß es aus. Oder wenn deine Hand dich verführt, dann hack es ab. Bei dieser Verführung geht es um mein altes, sündiges Ich. Da ist nicht Satan schuld, da ist nicht Gott schuld, sondern da bist du in Eigenverantwortung. Und in dieser Eigenverantwortung stehst du, dass diese Sünde nicht Raum nimmt, und Jesus ist da radikal, also dieses Beispiel, also du musst alles dazu tun und sogar das Auge ausreißen, weil es besser ist, ohne Auge und ohne Hand in den Himmel zu kommen, als dass sie dich zum Tode führt. Also da bist du selbst in Verantwortung, mit der Sünde zu brechen, und das beschreibt die Bibel auch als Heiligungsprozess. Also es ist ein Prozess, Jesus nachzufolgen und das alte Ich hinter mir zu lassen und neue Gewohnheiten einzuüben und einen heiligen Lebensstil zu führen. Das ist mal die eine Seite, und ich glaube, damit haben viele Christen sehr oft zu tun. Dann gibt es die Versuchung oder Prüfung von Gott, aber nicht um uns fertig machen, um uns zu Fall zu bringen, sondern um das Gold hervorzuholen, das in uns ist. Als bekanntestes Beispiel wahrscheinlich ist Abraham und Isaak. Jesus sagt, oder Gott sagt, geh auf den Berg und opfere Isaak. Und Abraham ist gehorsam und ist bereit, Isaak zu opfern. Diese Prüfung war nicht dazu da, um Abraham fertig zu machen, sondern diese Prüfung war dazu da, zu schauen, hängt sein Herz an Isaak oder hängt sein Herz an Gott? Und man hat gesehen, das Herz vom Abraham hängt an Gott. Und das ist auch, was Gott da macht. Und da gibt es diese Stelle. Seht es als ganz besonderen Grund zur Freude an, meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt das Standhaftigkeit hervor. Und durch die Standhaftigkeit soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen. Dann werdet ihr vollkommen und makellos sein und es wird euch an nichts mehr fehlen. Also es geht, bei Gottes Prüfung geht es darum, dass ihr schön werdet. Dass ihr das, was euch hindert, ablegt und dass ihr als strahlende, schöne Christen vor Jesus steht. Wenn Jesus wiederkommt, dann wird er eine Braut empfangen. Es ist die Gemeinde, die strahlt, die weiß ist und die kräftig und stark ist. Und sie ist deshalb so kräftig und stark, weil sie durch diese, Bibel nennt es Trübsalzeit, durchgeht, wo ganz viel Anfechtungen und Prüfungen da sind. Aber durch Gottes Kraft werden sie das bestehen und es wird eine kraftvolle Gemeindekirche sein. Und es geht bei diesen Sachen darum. Also es ist wie ein Lehrer, der prüft, aber es geht nicht darum zu prüfen, um fertig zu machen, sondern zu prüfen, dass man richtig gut wird und schön wird. Jetzt haben wir natürlich ein Problem oder ein Paradox auch in der Bibel. Da heißt, Gott hasst Böses und kann es somit niemals wollen. Und andererseits geht nichts an dem Willen Gottes vorbei. Also Gott hasst Böses und will es nicht und es geht nichts an dem Willen Gottes vorbei. Und die Neue Genfer Übersetzung übersetzt es so und führe uns nicht in Versuchung, sondern übersetzt es dann und lass uns nicht in Versuchung geraten. Also da ist man voll in Spannung, wie ist diese Stelle jetzt auszulegen. Ich glaube, alles geht über Gottes Schreibtisch. Alles. Aber Gott hat nicht den Wunsch, dich zu zerstören, sondern will das Beste von dir rausholen. Satan dagegen, der hat den Wunsch, dich zu zerstören und zu vernichten. Das war am Anfang bei Adam und Eva, hat er gleich versucht zu zerstören. Dann Jesus wurde nach seiner Taufe in die Wüste geführt. Da hat man Jesus versucht, das Ziel war von Satan, Jesus zu zerstören. Das Volk der Juden wurde mehrmals versucht, komplett zu zerstören, angefangen bei Esther, dann im Dritten Reich. Also Satan versucht, sein Volk, Gottes Volk und unser, also und die Christen und alle einfach zu zerstören. Und ich glaube, diese Sache muss man gemeinsam anschauen und führe uns nicht in Versuchung, sondern löse uns von dem Bösen. Das hängt zusammen, dass uns Gott nicht in so ein in sowas reinführt oder Satan uns nicht angreifen kann, sondern dass er uns von Satan befreit. Weil Satan ist davon aus, dich zu zerstören, deine Familie zu zerstören, Beziehungen zu zerstören. Und ich glaube, da kommt alles zusammen. Da kommen meine Begierden, mein altes Ich zusammen, dann kommt die dämonische Aktivität zusammen und dann gibt es auch noch günstige Zeit und Satan schlägt zu und versucht wirklich zu zerstören. Und ich glaube, davor warnt Jesus, sagt, betet bitte, dass diese Sachen, dass ihr die durchsteht, dass ihr das schafft, dass wenn Satan kommt, dass ihr nicht zerstört werdet. Darum heißt in Epheser 6 zum Beispiel, legt die Rüstung an, die Gott euch für euch bereithält, ergreift alle seine Waffen, damit ihr in der Lage seid, den heimtückischen Angriffen des Teufels standzuhalten. Und ein bisschen später, Vers 13 heißt, wenn dann der Tag kommt, an dem die Mächte des Bösen angreifen, seid ihr gerüstet. Also Satan kommt, um euch zu vernichten. Also diese Zeit wird kommen und ich glaube, es ist ein Vorsorgegebet. Es ist ein Gebet, dass man nicht fällt. Und es heißt in, oder dass man nicht denkt, boah, ich hab's drauf. Ich bin so ein guter Christ. Ich bin so stark. Also mir kann nichts passieren. In 1. Korinther 10 heißt, wer also meint, er stehe fest und sicher, der gebe Acht, dass er nicht zu Fall kommt. Die Prüfungen, denen ihr bisher ausgesetzt wart, sind nicht über einen für uns Menschen erträgliches Maß hinausgegangen. Und Gott ist treu, er wird euch auch in Zukunft in keine Prüfung geraten lassen, die eure Kraft übersteigt. Wenn ihr euren Glauben auf die Probe stellt, wird er euch auch einen Weg zeigen, auf dem ihr die Probe bestehen könnt. Vorausgesetzt ist schon, wenn man weiß, ich brauche Jesus, ich schaff's nicht alleine. Und wenn jemand denkt, boah, ich kann spielen mit Satan, dann habe ich ein Problem. Und wenn man ins Alte Testament reinschaut, das Volk Israel, das auserwählte Volk, also Gott hat das Volk Israel auserwählt, damit Jesus dort in diesem Volk aufwachsen kann und gerettet werden kann, beziehungsweise dass er uns retten. Und sie haben gedacht, das Volk Israel, sie können ruhig sündigen, können ein bisschen Götzendienst machen, sexuelle Unmoral, ein bisschen experimentieren, weil sie gedacht haben, wir sind ja Gottes Volk, uns wird ja schon nichts passieren. Doch sie haben sich geirrt und schweres Gericht kam über sie. Und genauso ist es mit Christen, die denken, oh, ich bin ja Christ, es macht mir nichts aus, ich habe ja Jesus an meiner Seite. Ich kann ja ein bisschen ausprobieren, ich kann ja dies oder jenes machen. Das wird ja nicht so schlimm sein. Und es ist so eine Warnung zu sagen, wir können nicht mit Sünde spielen. Wir können uns nicht leisten, nicht zu vergeben. Wir können nicht sagen, ich habe Recht auf Hass. Zu denken, ich komme schon gut klar irgendwie mit dem Teufel. Und du denkst ja, ich stehe sicher. Und Jesus betet und sagt zu seinen Jüngern, wacht auf und betet. Das war im Garten Gethsemane, kurz bevor er gekreuzigt worden ist, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Der Geist ist willig, aber die menschliche Natur ist schwach. Also Jesus bittet sie wirklich, bleibt wach und betet, weil ihr seid nicht so standhaft. Weil ich kenne euch. Oder später, Lukas 22 heißt, Simon, Simon, der Satan hat sich erbeten, euch schütteln zu dürfen wie den Weizen im Sieb. Ich aber habe für dich gebetet, dass du deinen Glauben nicht verlierst. Und dieses Erbeten, das ist ein juristischer Begriff, der dort verwendet wird. Anscheinend hat Satan ein Anrecht. Er darf Petrus schütteln, weil das Herz von Petrus war noch nicht ganz bei Jesus, weil er auch gemeint hat, hey, ich bin so stark, ich schaffe das, ich werde dich nicht verleugnen. Und Petrus hat sich völlig überschätzt. Und ich glaube, das ist dieses Gebet, überschätzt dich nicht selber, sondern bet dafür, dass Gott dich bewahrt. Und das Tolle ist, Jesus betet mit. Jesus betet mit bei dem Gebet, dass dein Glaube nicht aufhört, dass du deinen Glauben nicht verlierst. Und die letzte Stelle, die ich da noch anschauen will, Lukas 21 heißt, hütet euch vor einem ausschweifenden Leben und vor übermäßigem Weingenuss und lasst es euch nicht von den Sorgen des täglichen Lebens gefangen nehmen. Sonst wird euer Herz abgestumpft und ihr werdet von jenem Tag überrascht werden, wie von einer Falle, die zuschnappt. Das ist der Tag, wenn Jesus wiederkommt. Denn er wird über alle Bewohner der Erde hereinbrechen. Seid wachsam und betet, ohne nachzulassen, damit ihr die Kraft habt, all dem zu entrinnen, was geschehen wird, und damit ihr bestehen könnt, wenn ihr vor dem Menschensohn tretet. Menschen, die Jesus nicht kennen, die werden überrascht sein. Aber diejenigen, die wachsam sind, ohne nachzulassen zu beten, die in die Bibel reinschauen, werden erkennen circa, wann Jesus wiederkommt, und sie werden die Kraft haben, die von Jesus kommt. Und das ist dieses Gebet auch für die Zukunft. Keine Ahnung, wie es in 10, 20, 30 Jahren in Europa ausschauen wird. Aber dieses Gebet ist darum, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, dass uns Jesus vor den Angriffen vom Satan beschützt und damit er uns durchträgt, damit wir schön werden für Jesus und die Kraft haben, Jesus die Ehre zu geben. Und ich glaube, dieses Gebet ist sehr unterbelichtet, und ich glaube, das können wir noch viel mehr beten. Wir beten viel für unser tägliches Brot, wir beten viel für unsere Sünden. Und ich glaube, wir dürfen noch mehr beten, dass wir noch stärker werden in Jesus, dass wir den geistlichen Kampf, in dem wir stehen, in Jesu Namen auch Satan die Stirn bieten können und für Jesus und zu seiner Ehre leben können und damit seine Gemeinde schön und kraftvoll wird und dass viele Menschen noch Jesus kennenlernen. Damit wir ans Ziel kommen und ganz viele mit uns ans Ziel kommen. Ich bete nochmal. Und die Band kann schon nach vorne kommen. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du unser Versorger bist. Ich danke dafür, dass wir bei dir alles haben, was wir brauchen. Und Herr Jesus, ich bete für diejenigen hier, die Sorgen und Zweifel haben, ob du sie wirklich versorgst. Herr, ich bete darum, dass du ihnen ihnen zeigst, dass du ihnen alles geben kannst und willst und tust, was sie brauchen. Und Jesus, ich danke dafür, dass du für unsere Schuld gestorben bist. Und ich danke dafür, dass wir den anderen Leuten vergeben dürfen, dass wir ein Leben leben können, das dir Ehre gibt. Und ein Leben leben können, das voller Freiheit ist und nicht in Bitterkeit und in Zorn. Und Jesus, ich danke dir dafür, dass du viel mehr willst als wir, dass wir ans Ziel kommen. Und ich bete darum, dass du uns ja beschützt vor den Angriffen vom Satan, dass du sie abwehrst und dass wir die Kraft bekommen von dir, dass wir diese Zeiten von Angriffen auch durchstehen können und die Prüfungen bestehen können und dir die Ehre geben können, weil du so sehr in uns wirkst. Herr, ich bete darum, dass du uns echt so eine Sensibilität gibst, zu spüren, wie sehr wir die einfach brauchen. Und ich danke dafür, dass du die Sachen vollbringst und dass du alles bist, was wir brauchen. Amen.